freue mich hier zu sein und überlegt, wie steige ich ein. Also vielleicht erinnert sich der eine oder andere an ein Lied, was Rudi Carrell mal vor, ich glaube, 40 Jahren gesungen hat. Wann wird's mal endlich wieder Sommer, ne? Oder so. Oder wann wird's mal wieder richtig Sommer? So ungefähr. Vielleicht geht's euch auch so. Ich wollte gestern eigentlich, also ich habe vor einer Woche am Samstag im Garten recht viel gerissen und gemacht und getan und wollte gestern eigentlich weitermachen, aber dann hatte ich eine gute Ausrede, weil es bei uns gestürmt und geregnet und irgendwie dachte man so, ja, das ist so Wetter, wie man es eher im November erwartet als jetzt im Juni. Aber okay, warum erzähle ich das? Ich glaube, dass wir, ich vergleiche das mal mit so einer Pflanze. Jede Pflanze hat so, braucht bestimmte Bedingungen, damit sie gedeihen kann, damit sie wachsen kann, damit es ihr gut geht. Und bei uns im Garten war das so, dass da ganz viel überwuchert war. Ich war halt zu Hause mehr am Renovieren und mehr so im Haus beschäftigt und wenn man dann irgendwann mal wieder aus dem Haus rausguckt, dann merkt man, okay, da ist jetzt ganz viel liegen geblieben und irgendwie, da müssen wir mal bei. Und naja, und dann haben wir angefangen, da irgendwie so in unseren Büschen und so da so ein bisschen rumzuschneiden, ganz viele Brombeeren rausgeholt, das ist ja toll, ne? Also so Brombeeren, wenn du dann so durch den Handschuh durch, ja, du hast die... Da sind gar keine Brombeeren mehr, du hast nur den Handschuh an und wirst schon gestochen irgendwie, ne? Weil das alles da noch drin steckt und so. Und irgendwie überall da, wo wir dann halt so Sachen weggeschnitten haben und so darunter, da war eigentlich noch Rasen, aber der war natürlich total braun und also nicht mehr wirklich schön, weil, naja, irgendwie haben die Pflanzen nicht die Nährstoffe bekommen, die sie brauchen. Nicht die Bedingungen vorgefunden, die sie brauchen. Und irgendwie hatten wir die falschen Bedingungen, sodass die Pflanzen gewachsen sind, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Ja? Ihr wisst ja, die Definition von Unkraut ist, das halt, was von alleine wiederkommt. Also wenn du nicht weißt, wenn deine Frau sagt, geh doch mal Unkraut jäten draußen und du weißt nicht so richtig, was soll ich wegmachen oder nicht, mach einfach alles weg. Das, was wiederkommt, ist Unkraut. Ja? So, und irgendwie, ist das so. Manchmal kann das passieren, dass du die Bedingungen für eine Pflanze änderst, dass du die Pflanze vielleicht versetzt, woanders hin, mehr ins Licht oder was. Und auf einmal gedeiht sie. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass du gedeihst. Ich glaube, dass er möchte, dass du Nährstoffe bekommst, die Bedingungen bekommst, die du brauchst, um zu wachsen. Ja, damit du dich entwickeln kannst, damit es ja, in deinem Leben Wachstum einfach geschieht. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Thema dafür, ob wir, was darüber entscheidet, ob wir gedeihen oder nicht, ist letztendlich unsere Stellung, unsere Beziehung, unsere Nähe zu Gott. Ich weiß, da sage ich euch nichts Neues, aber es geht mir oft so. Ja? Ich fange an zu predigen und denke, warum predigst du das? Das wissen die Leute alles schon. Und trotzdem glaube ich, ist es manchmal gut, dass wir es nochmal hören. Wenn wir in den Schöpfungsbericht reinschauen, dann sehen wir, wie Gott die ganze Welt erschafft und er erschafft sie durch sein Wort. Gott sprach. Und es wurde. Ja? Er spricht ins Nichts und es entsteht etwas. Und letztendlich zieht sich das in der ganzen Schöpfung durch, außer bei Menschen. Bei Menschen spricht Gott nicht mehr nur, sondern bei Menschen heißt es, dass Gott anfing, sich die Hände dreckig zu machen. Er fing an, den Menschen zu formen aus Erde, aus Staub, aus was auch immer. Ja, er fängt an zu modellieren. Er fängt an, irgendwie, ja, da wie so ein Künstler, ja,
der nicht nur irgendwie etwas ausspricht und dann passiert das, weil das Wort Gottes halt Schöpfungskraft hat, sondern er sagt, das reicht mir nicht. Ich will es nicht einfach nur aussprechen. Ich nehme mir richtig Zeit und ich fange an zu modellieren. Und dann heißt es dort, dass Gott, als er damit fertig war, dem Menschen Leben eingehaucht hat. Ich nenne das gerne so den Kuss des Lebens. Gott kommt ganz nah an den Menschen heran und gibt ihm sein Leben. Und so heißt es dann, der Mensch wurde ein lebendiger Geist. Das Wort für Geist und das Wort für Wind ist das gleiche Wort in der Bibel. Ja? So, Gott haucht dem Menschen seinen Geist ein. Und so, glaube ich, zieht sich das schon bei der Schöpfung, fängt das an und das zieht sich durch. Gott sieht uns anders als den Rest. Ja? Der Mensch ist für Gott anders als der Rest der Schöpfung. Gott möchte zum Menschen eine andere Beziehung haben. Deswegen schafft er den Menschen auch anders. Sehr viel inniger, sehr viel näher, sehr viel, ja, enger zusammen, so möchte ich es mal sagen. Der Mensch ist dazu angelegt, ein Gegenüber für Gott zu sein, ein jemand zu sein, mit dem Gott Beziehung hat, mit dem Gott Beziehung lebt. Deswegen ist das in uns hineingelegt. Deswegen sind wir Menschen so religiös. Egal, ob wir Jesus kennen oder nicht. Ja? Wir sind irgendwie so gestrickt, dass wir eigentlich uns nach Gott sehen. Und wenn, selbst wenn wir meinen, naja, nee, Gott, also an den Gott der Bibel, da glaube ich nicht dran, aber irgendwas gibt es da. Irgendwie, da muss es doch noch mehr geben. Und wenn wir Menschen so weit sind, dass sie sagen, nein, ich glaube überhaupt nicht daran, dass es Gott gibt. Naja, dann fangen sie halt an und lesen, was die Sterne ihnen dann sagen, weil irgendwo will ich doch, also irgendwo muss doch noch was Übernatürliches sein, ja, und dann, oder man sucht sich irgendwie etwas, womit man das, was eigentlich in uns angelegt ist für die Beziehung mit Gott, womit man das füllen kann, ja. Ich glaube, dass letztendlich jeder Mensch diesen Raum in sich hat, in den eigentlich Gott hinein möchte. Und erst wenn Gott da nicht drin ist, fangen wir an, das irgendwie anders zu füllen und kommen auf die tollsten Ideen dabei. So, wir sind dafür angelegt, Beziehung zu Gott zu haben. Und zwar nicht eine Beziehung wie zu unserem Nachbarn. Ja, wenn du morgens aus dem Haus gehst zur Arbeit und ich habe so einen Nachbarn, er ist Raucher und anscheinend darf er im Haus nicht rauchen, deswegen steht er morgens ganz oft dann draußen an der Tür. Ja, wenn ich dann irgendwie so zur Arbeit will oder was, dann kommt schon so eine Mahlzeit, ja, und dann so, ja, moin und naja, und man geht so seinen Weg. Das ist nicht die Beziehung, die Gott zu dir haben will, dass du ab und zu mal Mahlzeit zu ihm sagst oder Moin und dann gehst du deinen Weg, sondern Gott möchte, dass wir eine Liebesbeziehung zu ihm haben. Ja, die Bibel sagt, dass die Gemeinde die Braut Jesu ist. Und ich glaube nicht, dass Gott davon Zwangsheirat spricht, so nach dem Motto, ich will aber gar nicht deine Braut sein, sondern Gott möchte diese Liebesbeziehung zu uns, ja, wo der Bräutigam sich auf die Braut freut und die Braut sich auf den Bräutigam freut. Das ist die Art von Beziehung, die Gott zu uns haben möchte. Er liebt uns und er liebt uns nicht nur irgendwie, wie ein Vater seine Kinder liebt, sondern er liebt uns eben auch so, wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Ich sage hier nichts Neues, ja, das sagt das Wort, aber manchmal ist es gut, dass wir uns das nochmal so vor Augen führen, ja, weil wir haben manchmal so ein ganz komisch religiöses Bild davon, Gott zu lieben und er sagt, hey, ich möchte einfach Beziehung mit dir haben, ich will Zeit mit dir verbringen, ich möchte, dass du in meiner Nähe bist, hey, lass uns einfach zusammen sein, das möchte ich. Die Bibel sagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Ein eifersüchtiger Gott. Gott möchte dich nicht teilen. Also, weiß nicht, wie es dir so geht, was weiß ich, auf einer Party oder so, ne? Und dein Partner, solange dein Partner sich mit anderen unterhält, ist ja alles gut. Ja, aber wenn er dann irgendwie anfängt, dass da irgendwelche Zärtlichkeiten ins Spiel kommen oder anfängt da irgendwie jemanden zu küssen oder was, ich glaube, dann denkst du, hey, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Also irgendwas stimmt hier nicht. Dann wirst du eifersüchtig und sagst, hör mal zu, ey, so nicht. Ne? Ich glaube, wir müssen da mal reden. Ich glaube, wir müssen da mal, ja. Also das wollen wir nicht, sondern genauso ist es bei Gott auch. Ja? Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte, dass du ihn liebst. Nur ihn. Und nicht irgendwie, ja, wir singen das in, ich glaube, das Lied kennt ihr auch, ne? Keiner ist wie du, niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, o Herr, es bleibt, keiner ist wie du. Ich meine, das ist ja eine Aussage, die muss man auch erstmal machen. Ne? Oh Gott, ich habe auch schon, also ich suche zwischendurch auch mal woanders. Weiß ich nicht. Ja, genau, so, och, guck mal. Gott sagt, hey, ich möchte, dass du bei mir suchst. Ich möchte das Zentrum deines Lebens sein. Ich möchte der sein, den du liebst. Gott möchte dich nicht teilen. Im Neuen Testament lesen wir davon, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Und es ist interessant, wenn man da mal so reinschaut, ja, wie kann ich denn den Heiligen Geist betrüben? Unter anderem dadurch, dass ich schlecht mit seiner Gemeinde umgehe, schlecht mit Leuten umgehe, die Jesus lieben. Ja? In diesem betrübt nicht den Heiligen Geist, in diesem Kapitel geht es ganz viel um Einheit, um wie gehen wir miteinander um als Gemeinde. Naja, warum ist das so? Ganz einfach, wenn ich sehe, dass jemand mit Rita schlecht umgeht, dann finde ich das schade und finde das blöd. Das betrübt mich. Weil ich möchte, dass man mit Rita gut umgeht. Sie ist meine Frau. Ich liebe sie. Und genauso geht es Gott. Ja, wenn ich irgendwie schlecht über Klaus rede, dann sagt Gott, Stefan, was machst du da? Du kannst doch nicht über meine Gemeinde, meine Braut, den ich liebe, so über ihn sprechen. Hallo, das passt doch nicht zusammen. Ja? Wir merken, also die Beziehung zu Gott hat ganz viele Parallelen zu dem, wie wir Beziehung leben, wie wir innige Beziehung leben. Ja? Das ist nicht irgendwie sowas abgedreht Religiöses, nein. Das ist etwas sehr klar Beziehungsorientiertes. Hey, Gott möchte, dass du mit ihm eine Liebesbeziehung lebst. Vielleicht kennst du das, hast du solche Situationen schon mal erlebt, du hast so eine innere Unruhe, irgendwie fehlt der Friede und irgendwie bist du innerlich so, ah, irgendwie fehlt was, irgendwie geht es mir nicht gut und dann fängst du an so zu suchen. Was, woran liegt's? Was ist los? Ja, innerlich so rastlos. Und dann fängst du an, dann machst du den Fernseher an und irgendwie, nee, das ist so, zappst da durch, aber irgendwie ist da nichts. Dann vielleicht gehst du nochmal an den Kühlschrank und ist da irgendwas, was so diesen Hunger in mir gerade stillen kann, aber irgendwie merkst du, nee, das ist es auch nicht. Und dann machst du dir eine Lobpreis-CD an und fängst an, einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Und du merkst auf einmal, hey, das war's. Das hat mir gefehlt. Ja? Du bist dafür geschaffen, in der Beziehung mit Gott zu sein. Und wenn du das dann tust, das ist so, als wenn jemand mal so diese ganzen Büsche und Sträucher des Alltags mal wegschneidet und du kriegst mal wieder Licht. Du kriegst mal wieder richtig, oh, ja, Gott, jetzt höre ich dich, jetzt sehe ich dich, ich krieg wieder was mit von dir. Du kommst in den Lebensraum, für den du geschaffen bist. Und wir sind nicht nur ganz allgemein zur Beziehung mit Gott angelegt, sondern wir sind dafür angelegt, ihn anzubeten. Ihn anzubeten. Letztendlich das, worüber ich heute sprechen möchte, ist Anbetung. Weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir immer wieder lernen sollten. In Matthäus 4, Vers 10, wenn du eine Bibel dabei hast und schnell bist, dann kannst du das aufschlagen, oder wenn du eine App dabei hast. Matthäus 4, Vers 10. Wir lesen da, wie Jesus ja in Versuchung ist. Und in Matthäus 4, Vers 10b sagt Jesus, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten. Du sollst ihn anbeten und ihm allein dienen. Das ist das Ziel, für das du gemacht bist, Gott anzubeten. In Psalm 86, Vers 9, wir haben das heute schon so ein bisschen gehört, Klaus hat das in der Lobpreiszeit gesagt, dass jeder Mensch vor Gott stehen wird. Ja? Und in Psalm 86, Vers 9 heißt es, alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Alle Nationen, alle Menschen werden kommen vor dich und dich anbeten. Und in Offenbarung 14, Vers 7, da heißt es, laut rief er, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn jetzt wird er Gericht halten. Betet ihn an, der alles geschaffen hat, den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen. Da hören wir oder lesen wir von eigentlich so dem letzten Gericht. Ja? Und da heißt es, betet ihn an. Immer wieder finden wir in der Bibel diese Aufforderung, diesen Ruf, Gott anzubeten. Gott anzubeten. Jetzt ist die Frage, was ist das denn? Was ist Anbetung? Wie macht man das? Also wenn ich das machen soll, was heißt das denn? Was heißt das denn, wenn ich Gott anbete? Wir sprechen manchmal von Lobpreis und Anbetung. Ja? Praise and Worship. Ja, so das ist so fast wie so ein Gleichklang. Was ist das? Was ist Anbetung? Ich möchte mal zunächst sagen, was Anbetung nicht ist. Anbetung ist kein Ritual. Wir neigen dazu, aus allem irgendwie eine Form zu machen, aus allem so ein Schema zu machen. Ich habe das mal so meiner Gemeinde gesagt, es gibt Lieder, wenn wir die singen, das ist jetzt fast ketzerisch, was ich sage, aber da kann ich genau vorher sagen, an welcher Stelle ihr klatscht und an welcher Stelle ihr die Hände hebt. Ja? Es gab früher so ein Lied, feiert Jesus, kommt, feiert ihn. Ja, feiert Jesus, auferstanden. Ja, so irgendwie, man macht sehr schnell, kommt man in so ein Schema rein, wo man irgendwie, naja, das macht man halt so. Und dann denkt man irgendwie gar nicht mehr so, das verselbstständigt sich irgendwie. Und dann macht man Dinge, ohne groß darüber nachzudenken, weil man sie einfach so immer macht irgendwie. Und für manche ist es wie so ein Ritual, also beim Lobpreis stehe ich auf. Und ich musste mich irgendwann mal sehr bewusst dafür entscheiden, zu sagen, okay, heute bleibe ich mal sitzen. Weil ich nicht möchte, dass das so ein Automatismus wird, sondern ich möchte das sehr bewusst machen. Ich stehe meistens auf zum Lobpreis, weil es mir hilft, mir innerlich irgendwie zu sagen, komm, ich mache mich jetzt auf. Jesus, ich gebe jetzt diese Zeit dir. Aber wenn ich merke, hey, das ist nur noch so ein Automatismus, dann ist es, naja, irgendwie nicht unbedingt das, was Gott möchte. Ja? Anbetung ist kein Ritual. Keine Liturgie. Nicht einfach nur eine Form. Anbetung ist auch nicht einfach nur beten. Ich kann beten, ohne Gott anzubeten. Ich kann Gebete sprechen und mit meinen Gedanken bin ich gerade dabei, weiß ich nicht, meine Wohnung neu einzurichten oder den Einkauf vorzubereiten oder was auch immer. Ja? Ich kann alles Mögliche machen und mit den Gedanken ganz woanders sein. Dann ist das keine Anbetung. Anbetung ist auch nicht Lobpreis. Lobpreis kann Anbetung sein. Aber nicht immer ist Anbetung gleich Lobpreis. Ich hatte mit Leuten zu tun, da war immer sehr klar, das ist ein Lobpreislied und das ist ein Anbetungslied. Und das war dann irgendwie so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie, da ist jetzt der Rhythmus langsamer oder die Musik ein bisschen ruhiger. Oh, dann ist das Anbetung und das ist Lobpreis. Nein, das ist es nicht. Anbetung ist nicht etwas, was du machst. Anbetung ist etwas, was du lebst. Anbetung ist nicht einfach nur eine Handlung, die du machst, sondern es ist eine Haltung, in der du lebst. Das ist Anbetung. Vielleicht hast du schon mal, weiß nicht, warst du schon mal irgendwie in den Bergen, so richtig Hochgebirge, und hast dann irgendwann mal so oben auf so einem Berg gestanden und hast so runtergeguckt und du warst ergriffen. Ergriffen von der Natur. Hast du sowas schon mal erlebt? Und du stehst da und du guckst dir das an und eigentlich hat es dir die Sprache verschlagen. Du kannst eigentlich gar nichts mehr, sondern du stehst da und bewunderst das und bestaunst das, was du da vor dir siehst. Das ist so ein bisschen was von dem, was Anbetung unter anderem ist. Ich bestaune Jesus. Ich stehe vor ihm und bin völlig überwältigt. Das ist Anbetung. Vielleicht ihr, die ihr in einer Partnerschaft seid, die ihr verheiratet seid, vielleicht kennst du das, ja? Man sitzt zusammen auf einer Bank, man sagt nichts, man sitzt einfach nur da zusammen und du würdest am liebsten die Zeit anhalten und diesen Moment irgendwie ewig ausdehnen. Nicht, weil du jetzt gerade was ausdiskutierst, sondern einfach, weil du mit der Person, die du über alles liebst, zusammen sein kannst und diese Zweisamkeit genießt, ohne dass ihr groß kommunizieren müsst, aber irgendwie habt ihr Beziehung, ihr lebt Beziehung, ihr erfreut euch aneinander, einfach nur dadurch, dass ihr da seid, ihr genießt diesen Moment. Das ist etwas von Anbetung. Ich bin in der Gegenwart Gottes und ich genieße einfach nur, dass er da ist, seine Gegenwart. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt, ich war in meiner Ausbildung, war auf der Bibelschule, ich hatte so Kurse und Ich kam gerade aus einer Zeit in der Gemeinde, im Gemeindedienst, wo wir irgendwie viel, ja, wir haben viel mit Leuten gebetet, viel gesegnet und viel auch in Menschen investiert. Und irgendwie bin ich dann so rausgefahren, halt diese Woche in Erzhausen, ja, Bibelschule Berührer, theologisches Seminar vom BFP. Und ich dachte so, Gott, ich möchte mal einfach wieder ganz neu dir begegnen. So, und dann weiß ich, den ersten Abend, dann sagte der Seminarleiter, ja, und jetzt werden wir uns noch Zeit nehmen und füreinander beten und in Gebetsgruppen und was weiß ich. Und ich saß so und dachte, boah, ne, habe ich sowas von keinen Bock drauf. Und ich bin so ehrlich, wir sind dann nach nebenan zum Griechen gegangen und haben was gegessen. Weil ich sage, nee, nicht noch wieder irgendwie für jemanden irgendwie hören und beten und so. Das ist wichtig, ja, aber manchmal kommst du an so einen Punkt, wo du sagst, Gott, ich kann das nicht mehr. Ich brauche mal irgendwie, ne, und nicht, jetzt nicht so ein Stress und nicht so ein irgendwie und wir machen jetzt irgendwas. Und ich weiß, den nächsten oder in dieser Woche sollte als Referent Ingolf Elzel da sein, aber den Montagabend war er halt noch nicht da und am Dienstag war er dann auch mit dabei. Und dann hatten wir Dienstagabend wieder Abendveranstaltung. Und er sagte, weißt du was, ich setze mich jetzt ans Klavier und ich spiele mal ein bisschen. Wenn du Gebet haben willst, ja komm, dann kannst du meinetwegen auch hier nach vorne kommen, aber nimm dir einfach mal Zeit in der Gegenwart Gottes. Wegen dem Abend bin ich da hingefahren. So, und dann habe ich da irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Stunden einfach nur in irgendeiner Ecke gesessen und bin meinem Gott begegnet, ohne dass irgendjemand mir die Hände aufgelegt hat, ohne dass ich für jemanden gebetet hat oder jemand für mich gebetet hat. Es war einfach ein Abend in der Gegenwart Gottes. Das ist Anbetung, ne? Hey, ich bin in der Nähe Gottes, in der Gegenwart Gottes und ich merke, ich habe einfach Gemeinschaft mit ihm, ohne dass ich viel, ja, ich sitze mit Gott auf der Bank und möchte am liebsten die Zeit anhalten und genieße seine Nähe. Das ist Anbetung. Anbetung ist Ausdruck meiner Liebe zu Gott. Ich lebe für ihn. Ich habe mich ihm hingegeben. Das meint Anbetung. Ich will es mal so ausdrücken. Anbetung, hatte ich schon gesagt, ist ein Lebensstil. Das, was ich mache, das mache ich für ihn. Wenn ich ein Anbeter bin, dann mache ich vielleicht nichts anderes. Aber ich mache die Dinge anders. Versteht ihr den Unterschied? Paulus sagt, tut alles, was ihr tut, zur Ehre Gottes. Wenn ich ein Anbeter bin, werde ich das, was ich im Alltag mache, anders machen, als wenn ich es nicht bin. Dann bin ich fokussiert auf Jesus, auch wenn ich den Müll rausbringe. Ich sage es mal ganz salopp. Auch wenn ich gerade das Geschirr spüle, gerade wenn ich zur Arbeit fahre. Ich habe oft meine besten Zeiten, wenn ich zur Arbeit fahre. Wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Das kommt in letzter Zeit eher wenig vor, weil das Wetter mich dann doch eher motiviert, das Auto zu nehmen. Aber das sind manchmal so einfache Momente, aber du merkst, hey, ich hab jetzt Gemeinschaft mit Gott. Anbetung bezieht sich auf Jesus als Person, nicht auf das, was er tut. Ganz viele Menschen beten, sie nehmen ihre Zeit mit Jesus, aber sie kriegen es irgendwie nicht hin, das mal nicht auf das zu beziehen, was sie gerade wollen. Na? Also Jesus will dich beschenken. Er will dir geben. Das war ja heute auch so ein Ansatzpunkt, ja. Und ich glaube, das ist gut, dass wir das, und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ja, bei Jesus bekomme ich das, was ich brauche. Und zu Jesus kann ich kommen mit meinen Anliegen. Zu ihm kann ich kommen mit dem, was ich brauche, mit meinen Bedürfnissen. Aber wenn das mein gesamtes Gebets Leben, meine gesamte Beziehung zu Gott darauf nur fokussiert ist, dann ist das einseitig, dann ist das zu wenig. Habe ich auch schon mal hier erzählt. Habe vor einigen Jahren mal der Gemeinde gesagt, so, jetzt machen wir mal eine Gebetszeit und keiner äußert eine Bitte. Bete mal einfach nur Gott an. Fang an, ihn zu erheben. Aber vermeide jetzt mal, eine Bitte zu äußern. Oh, ich habe festgestellt, einige können das nicht. Die kriegen das gar nicht hin. Ja? Man ist so fokussiert darauf, Gott, was will ich von dir haben? Dabei wäre vielleicht mal eine Frage, Gott, was willst du eigentlich von mir? Was willst du eigentlich von mir? Gott, eigentlich, glaube ich, ist es mal Zeit, dass ich einfach mal zuhöre und nicht dir die ganze Zeit nur so meine Liste gebe, so das hätte ich gerne. Anbetung heißt, ich bin dir hingegeben, Gott, und alles, was ich habe, gehört dir. Und ich enthalte dir nichts vor. Als Abraham mit Isaak sich auf den Weg macht, um Isaak zu opfern, da sagt er, wir wollen hingehen und anbeten. Gut, wahrscheinlich wäre Isaak auch nicht mitgekommen, wenn er gesagt hätte, du, wir gehen da jetzt hin und Isaak, ich habe was ganz Besonderes mit dir vor. Hey, wir gehen dahin und wir beten an. Aber letztendlich, genau das ist Anbetung. Ich enthalte Gott nichts vor. Ich komme ihm ganz nah. Ich komme an den Ort, an dem ich sein soll, für den ich geschaffen bin. Und meine Frage an dich heute ist, bist du an dem Platz? Wo stehst du gerade? Also unter den Büschen? So überwuchert vom Alltag? Und während du hier sitzt, gehst du schon wieder durch, was als nächstes noch ansteht und was noch gemacht werden muss, was organisiert werden muss? Wo stehst du? Bist du in Gemeinde und ist dein Leben als Christ, dein Sein hier in der Gemeinde, ist das geprägt von Dienst? Ja, ich habe hier meine Aufgaben, was mache ich? So wichtig, dass ich da bin. Ja, ist gut, wenn wir treu sind, wenn wir verbindlich sind. Aber ist es, was ist für dich? Ich bin Christ. Was heißt das für dich? Also wenn du jemandem erklären müsstest, ja, so, ja, ich bin Christ. Ja, habe ich noch nie gehört. Was ist das denn? Ja, ich gehe sonntags immer in die Gemeinde. Ach so, okay. Das ist also Christsein. Oder wie würdest du das beschreiben? Was ist das für dich? Wo stehst du? Ich habe mich manchmal gewundert, wie das sein kann, dass Menschen, die oft jahrelang in die Gemeinde gehen, irgendwie man den Eindruck hat, wow, geistlich irgendwie, das ist verkümmert, das ist irgendwie nicht, ne? da ist kein Wachstum da, da geht es irgendwie nicht vorwärts und irgendwie alles so auf sich bezogen und irgendwie immer, oh, weiß ich nicht, so jemand sagte mal so mit Ach und Krach dem Lamme nach, ja, so irgendwie so gerade eben durchkommen und Gott, das ist doch nicht dein Plan. Und ich habe den Eindruck, ein Schlüssel ist genau dieser Punkt, über den ich heute spreche. Man lebt nicht in der Gegenwart Gottes, man lebt nicht in der Beziehung Gottes, sondern das ist so ein, ja, das ist so ein Ding, was man mit dabei hat. So ein, ja, Jesus habe ich jetzt auch dabei, er ist auch Teil so meines Lebens, aber er ist nicht das Zentrum. Ich möchte dich herausfordern, wenn du heute aus diesem Gottesdienst gehst, dass du dir diese Frage stellst, Gott, welchen Platz hast du eigentlich bei mir? Und da meine ich nicht, ob Gott den ersten Platz hat oder nicht, das meine ich gar nicht, sondern was bist du für mich? Ist das mehr Dienst? Bist du Dienstherr? Bist du Erlöser? Oder bist du Liebhaber? Jesus, was bist du für mich? Bist du der, nach dem ich mich sehne? Auch wenn ich hier aus dem Gottesdienst rausgehe, dass ich sage, Jesus, und ich will, dass deine Gegenwart in meinem Leben bleibt. Ich will, dass ich weiß, du gehst mit mir, aber das will ich auch spüren. Und ich will in deiner Nähe leben, jeden Moment meines Lebens. Ich lade uns ein, dass wir diese Entscheidung treffen. Denn Anbetung, wenn ich sage, Anbetung ist ein Lebensstil, dann ist es eben auch eine Folge von Entscheidungen, die wir treffen. Eine Folge von Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Gott, ich entscheide mich dafür. Ich will deine Nähe suchen. Ich will ein Anbeter sein.
Amen. Vielleicht nehmen wir uns noch so einen Moment.